Deutschlandfunk. Der Tag.
Schwere Gefechte waren das, auch in der vergangenen Nacht, wieder in Bagdad. Solche Angriffe auf die staatlichen Sicherheitskräfte, die gibt es da inzwischen immer häufiger. Es ist ein Straßenkrieg. Ein Krieg, der vor allem von schiitischen Milizen befeuert wird. Und es ist ein Krieg, der viele Opfer fordert.
Ich bin verletzt. Mein Fuß wurde gestern schwer verletzt. Und warum? Wir sind doch auch nur hier, um ein besseres Leben einzufordern. Wir wollen Gerechtigkeit.
Aber was genau passiert da jetzt gerade im Irak? Und hat dieses Land mit seinem aktuellen politischen System überhaupt noch eine Zukunft? Darüber habe ich heute mit meiner Kollegin Anna Osius in Kairo gesprochen. Und der Deutsche Wetterdienst hat heute seine Bilanz zu diesem Rekordsommer 2022 vorgestellt. 820 Sonnenstunden insgesamt, so viel wie noch nie in einem Sommer seit Beginn der Aufzeichnung. Wir ordnen das ein mit dem ARD-Klimaexperten Werner Eckert. Und er erklärt in diesem Gespräch auch, was sich seiner Meinung nach ändern muss in Deutschland, damit wir mit diesem Extremwetter besser zurechtkommen. Alles an diesem Dienstag, dem 30. August 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Aus dem Irak hören wir jetzt seit vielen Wochen immer wieder von heftigen Unruhen. Vor allem geht es da um schiitische Milizen, die sich lange Gefechte mit den irakischen Sicherheitsbehörden liefern oder die in Regierungsgebäude eindringen und die besetzt halten. Da kocht gerade einiges hoch in diesem Land, das ja bis vor einigen Jahren fast jeden Tag in den Schlagzeilen war. Wir wollen uns das mal genauer anschauen, vor allen Dingen, was da gerade passiert. Die Kollegin Anna Osius verfolgt das für uns. Hallo Anna.
Hallo, grüß dich auch.
Anna, wie sieht es jetzt gerade in Bagdad aus?
Ja, momentan beruhigt sich die Lage offenbar etwas, sehen wir zumindest in den letzten Berichten aus Bagdad. Eilmeldungen berichten, dass die Anhänger des schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr aktuell offenbar aus der grünen Zone abziehen, sich zurückziehen. Und das wäre tatsächlich ein gutes Zeichen, dass nämlich möglicherweise die Gefechte jetzt aufhören. Es kam ja im Laufe des Vormittags immer noch zu heftigen Gefechten. Die ganze Nacht über haben sich da verschiedene Gruppierungen heftige Kämpfe geleistet. Vor allem eben in der grünen Zone, also dem eigentlich hochgesicherten Botschafts- und Regierungsviertel in Bagdad. Da hat es heftige Schusswechsel gegeben. Die Lage war dort auch gestern den ganzen Tag ziemlich unübersichtlich. Einerseits haben die irakischen Sicherheitskräfte versucht, wichtige Gebäude zu sichern. Andererseits eben kämpften dann seit der Nacht mehrere schiitische Milizen gegeneinander. Offenbar wurde die grüne Zone auch mit Raketen beschossen, hieß es eben noch in Meldungen. Das zeigt einfach, wie hoch bewaffnet diese Milizen sind, die da gegeneinander kämpfen. Es hat 700 Verletzte, viele Tote gegeben, wirklich dramatische Bilder, wie Verwundete auf Rikschas aus der grünen Zone rausgefahren wurde. Auch aus anderen Städten des Iraks wurden heute Morgen noch Unruhen gemeldet. Zum Teil gab es da schwere Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten. Und jetzt eben die große Hoffnung der Stunde, möglicherweise etwas Entspannung, buchstäblich in letzter Minute. Denn die UN-Mission, also die Mission der Vereinten Nationen im Irak, die hatte ja dringend an die Kämpfenden appelliert, aufzuhören. Zitat, das Überleben des Staates stehe jetzt auf dem Spiel, hieß es.
Anna, könntest du uns das kurz erklären? Worum geht es bei diesen Kämpfen?
Ja, da prallen gerade die Anhänger des schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr auf der einen Seite auf pro-iranische Milizen auf der anderen Seite. Die Lage war einfach gestern eskaliert, nachdem der schiitische Geistliche Muqtada al-Sadr überraschend erklärt hatte, sich aus der Politik zurückzuziehen. Und damit hat er seinen Anhängern sozusagen einen Freibrief gegeben, ja, das zu tun, was sie für richtig halten. Und kurz nach der Ankündigung, da strömten die Demonstranten bereits zu Hunderten in die grüne Zone. Sie haben den Regierungspalast besetzt und dann ist die Lage wirklich schnell eskaliert. Sicherheitskräfte haben versucht, die Demonstranten erst noch mit Tränengas und Schlagstöcken zurückzudrängen. Aber dann wurde eben plötzlich scharf geschossen und Augenzeugen berichten, die Schüsse seien von schwarz gekleideten Männern gekommen, sprich also nicht von Regierungskräften, sondern von Milizen. Und da ist die Lage dann eskaliert. Das große Problem im Irak ist einfach, alle Seiten haben einen militärischen Flügel bis an die Zähne bewaffnete Milizen. Die prallen da aufeinander. Und das Interessante bei dem aktuellen Konflikt ist, dass wir eben nicht über das klassische Sunniten gegen Schiiten sprechen, sondern dass wir es hier mit einem Konflikt innerhalb der Bevölkerungsmehrheit zu tun haben. Also hier kämpften, muss man sagen, Schiiten gegen Schiiten.
Und was genau wollen diese einzelnen Gruppen? Worum geht es ihnen?
Es geht tatsächlich um den Einfluss des Iran. Das ist der große Streitpunkt, um den es hier geht. Der Iran hat im Irak einen sehr großen Einfluss. Es ist ja das direkte Nachbarland und sowohl militärisch als auch religiös als auch eben mit persönlichen Verbindungen hat der Iran einen sehr, sehr großen Einfluss auf die irakische Politik. Und da gibt es verschiedene Positionen, sprich Muqtada al-Sadr und seine Anhänger, die sind dagegen und verbitten sich eigentlich eine Einmischung von außen. Das nennt Muqtada al-Sadr dann immer seine Revolution. Und im Gegensatz dazu stehen eben seine Kontrahenten, vor allem der ehemalige Ministerpräsident Nouri al-Maliki, der eben mit den iranischen Kräften kooperiert. Und Politikbeobachter sagen, dass es eben seit längerem schon ein großer Konfliktpunkt, welche Rolle der Iran in der Region im Irak ganz besonders spielt.
Jetzt hast du diesen Namen Muqtada al-Sadr schon häufiger genannt. Wer ist dieser Mann?
Ja, Muqtada al-Sadr ist ein sehr einflussreicher Mann im Irak, muss man ganz klar sagen. Ein schiitischer Prediger, Geistlicher, gleichzeitig Politiker, Spitzenpolitiker und eben auch Führer von bewaffneten Kräften, Milizen kann man sagen. Er ist eigentlich noch recht jung für einen Geistlichen, gerade 49 Jahre alt geworden. Er ist der jüngste Sohn des 99 ermordeten Großayatollahs Mohammed Sadiq al-Sadr und eben Kopf einer nichtstaatlichen schiitischen Armee, die 2003 formiert wurde. Deswegen nennt man ihn eben auch teilweise Milizenführer. Bagdads nordöstlichster Distrikt, der heißt auch nur Sadr City. Er führte da zunächst ein Regime mit recht strengen islamischen Regelungen, kontrolliert durch eine eigene Polizei und auch eigene Gerichte. So sollten seine Anhänger beispielsweise den Genuss von Alkohol verbieten oder auch Frauen wurden zum Tragen eines Schleiers gezwungen. Das hat er dann doch sehr schnell wieder abgelehnt, um einfach in der Zeit der US-Amerikaner dort, die nicht weiter zu provozieren. Aber was man sagen muss, ganz klar, al-Sadr hat einen sehr großen Einfluss. Vor allem viele einfache Leute folgen ihm bedingungslos. Er kann die Massen mobilisieren. Viele Anhänger hat er unter den Jugendlichen aus den Slums von Basra und Bagdad rekrutiert. Da hat er auch sein Hauptquartier und kann eben auf das von seinem Vater geschaffene Netz von schiitischen Wohltätigkeitsorganisationen zurückgreifen. Er gilt schon auch als potenziell gewaltbereit und war eben lange auch Gegner jeglicher Kooperation mit den USA. Und wie sehr er Massen mobilisieren kann, das hat er in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Mehrmals in der Geschichte haben seine Anhänger das Parlament gestürmt. Zuletzt ja vor wenigen Wochen. Wir erinnern uns an die dramatischen Bilder, wie plötzlich wirklich große Betonbarrieren umgerissen wurden und die seine Anhänger zu Tausenden in die grüne Zone Bagdads reingestürmt sind und dann das Parlament wirklich wochenlang besetzt gehalten haben. Und das große Problem, was wir aktuell im Irak haben, ist ja ganz klar, es gibt immer noch keine richtige Regierung.
Und wenn ich das richtig verstehe, will Muqtada al-Sadr da natürlich eine wichtige Rolle spielen, denn er hat bei der letzten Wahl einen sehr erfolgreichen Wahlkampf geführt und ein sehr gutes Ergebnis geholt für seine Bewegung.
Ja, genau. Und das zeigt eben, wie festgefahren diese Lage ist. Er hatte tatsächlich bei den Parlamentswahlen im vergangenen Oktober die meisten Stimmen erhalten. Es ist ihm dann aber monatelang nicht gelungen, eine Regierung zu bilden, weil sich einfach die verschiedenen Kontrahenten, die verschiedenen Lager im Parlament gegenseitig so sehr blockiert haben, dass es nicht möglich war, weil er eben die nötige Zweidrittelmehrheit nicht geschafft hat zu erreichen, überhaupt eine Regierung zu stellen. Und das hat er über Monate probiert, war aber auch selbst zu relativ wenig Kompromiss bereit und hat sich dann im Juni mit seinen Abgeordneten doch sehr frustriert aus dem Parlament zurückgezogen. Mit einem Schlag haben über 70 Abgeordnete das Parlament verlassen. Damit wäre dann ja eigentlich der Weg frei gewesen, für die Opposition eine Regierung zu bilden. Und die wollten die Chance natürlich auch sofort ergreifen und haben ihrerseits eben versucht, einen Ministerpräsidenten aufzustellen. Und als die Opposition dann diesen neuen Premier wählen wollten, da haben al-Sadrs Anhänger das Parlament gestürmt und hielten es dann auch lange besetzt. Also das zeigt, was das für eine verzwickte Situation ist und wie sehr al-Sadr auch mit diesen Massen spielt. Also es erinnert manchmal wirklich so ein bisschen an ein beleidigtes Kind, was dann motzig, wenn es nicht das bekommt, was es will, in die Ecke geht und schmollt und dann sagt, dann werfe ich die Brocken hin oder dann schicke ich meine starken Brüder vorbei.
Anna, wenn dieser Muqtada al-Sadr so ein entscheidender Mann ist für den Irak, dann lass uns kurz auf seine Vision gucken. Was will er im Irak erreichen? Wie will er den Irak formen?
Ja, er spricht immer davon, dass er weg will vom Establishment, weg von der Vetternwirtschaft, die im Irak sehr festgefahren ist, eben auch weg von dem starken politischen Einfluss, den der Iran im Irak hat. Aber was ganz interessant ist, dass momentan es ihm offenbar doch um Deeskalation geht. Und das ist etwas, was viele Beobachter nicht erwartet haben, weil viele befürchteten, aha, er hat sich eigentlich nur als politischer Schachzug aus der Politik gestern zurückgezogen, um dann eben seine Massen auf die Straße zu schicken und die Sache eskalieren zu lassen. Aber er hat eben gerade eine Pressekonferenz gegeben und in der hat Muqtada al-Sadr ganz klar gesagt, er verurteile jede Gewalt, egal von wem sie ausgehe. Zitat, wer diese Unruhen gestartet hat, das sei keine Revolution, solange sie mit Gewalt einhergeht. Er hat auch angedroht, Anhänger von ihm, die nach wie vor gewalttätig seien, auch zu verstoßen tatsächlich, hat den irakischen Sicherheitskräften gedankt, sich also sehr staatsmännisch gegeben und den sofortigen Abzug der Milizen gefordert und sich auch beim irakischen Volk entschuldigt für die vielen Opfer, die es jetzt gegeben hat in den letzten 48 Stunden. Und das ist eine ganz interessante Entwicklung. Also er hat auch bestätigt, dass er sich tatsächlich angeblich aus der Politik zurückziehen will. Das hat er mehrmals in der Pressekonferenz eben nochmal gesagt, was doch durchaus eine überraschende Meldung ist, denn al-Sadr ist seit so vielen Jahren eine entscheidende Figur in der irakischen Politik und viele Menschen haben ja bei der Wahl große Hoffnungen auf ihn gesetzt, weil er eben diese Abkehr vom Establishment versprochen hat. Er war Hoffnung für viele Menschen mit dieser Revolution, wie er es nannte. Und dass er jetzt eben doch sich dazu entschlossen hat, aus der Politik zurückzuziehen, naja, ich bin mir noch nicht sicher, ob er das wirklich durchziehen wird oder ob es nicht doch wieder, naja, ein Rückzug auf Raten ist, um dann doch wiederzukommen.
Anna, bei dieser ganzen unsicheren Lage, auch bei diesen pattartigen Machtverhältnissen, muss man da möglicherweise irgendwann sagen, dieses politische System im Irak ist gescheitert?
Ja, wir fragen uns oft, ob es ein gescheiterter Staat ist. Und ich würde vielleicht nicht so weit gehen, dass es ein gescheiterter Staat ist, aber zumindest ein Staat, der so massive Probleme hat, dass es im Moment nicht einfach scheint, da eine Lösung zu sehen. Wir haben einerseits diese massiven innerreligiösen Konflikte. Wir haben die großen Linien, Konfliktlinien, Sunniten, Schiiten und innerhalb der Schiiten eben. Und was wir aber vor allem haben, und das macht die Sache sehr, sehr gefährlich, ist einfach die extreme Armut und die extreme Angespanntheit in der Bevölkerung. Es ist eine sehr gefährliche Mischung aus großer Frustration, weil eben die Lebensumstände gerade so schwierig sind, weil sich nichts verbessert seit Jahren. Die Jugendarbeitslosigkeit ist extrem hoch. Für junge Menschen gibt es keine Perspektiven in diesem Land. Und das eben gepaart mit dem Gehorsam gegenüber religiösen Führern, da reicht eben sozusagen ein Fingerschnipsen und Tausende Leute sind auf der Straße und das mit großer Wut und Entschlossenheit, weil sie buchstäblich nichts zu verlieren haben. Das ist eine sehr gefährliche Kombination im Irak, wo es dringend eine Lösung braucht.
Die extremen Spannungen im Irak und die weiteren Aussichten für das Land. Anna Osius hat uns das erklärt. Anna, vielen Dank dafür.
Danke euch.
Der Deutsche Wetterdienst hat heute seine Bilanz zu diesem Sommer 2022 vorgestellt. Morgen am Mittwoch, 31. August, geht ja der meteorologische Sommer schon zu Ende. Und wenig überraschend, das Fazit lautet, es war zwar nicht der heißeste Sommer, aber trotzdem ein Rekordsommer in mehrfacher Hinsicht. Unter anderem, weil es so lange so sonnig war. 820 Sonnenstunden insgesamt, so viel wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung vor 140 Jahren. Wir können diese Bilanz etwas genauer analysieren mit Werner Eckert, dem Klimaexperten der ARD. Hallo, Herr Eckert.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Eckert, 820 Sonnenstunden in diesem Sommer, das ist ein Rekordwert. Was heißt das, 820 Sonnenstunden?
Ja, das heißt, dass wir ganz viele Wetterlagen hatten, bei denen keine Wolken am Himmel waren. Eigentlich etwas, das man im Klimawandel nicht unbedingt erwarten würde. Die Hitze, die wir hatten, war ja auch ein sehr warmer Sommer, das schon. Aber die Wolkenbedeckung nimmt eigentlich nach den Projektionen mit der Hitze zu. Einfacher Grund, warme Luft kann mehr Wasser speichern und deswegen ist dort eben mehr Wasser auch sozusagen in der Atmosphäre drin. Es gibt Projektionen, die rechnen so mit 8 bis 12 Minuten weniger Sonnenschein pro Tag bis zum Ende des Jahrhunderts.
Das heißt, der Klimawandel hat noch so ein paar Überraschungen parat?
Das ist so. Also wir müssen damit rechnen, dass die Extreme einfach größer werden. Wir können das ja auch anhand der Empirie, der Erfahrungen der letzten Jahre nachvollziehen. Wir hatten heiße Jahre, eine Summe an heißen Jahren, weltweit auch. Und wir haben dazwischen aber im vergangenen Jahr zum Beispiel ein sehr nasses Jahr gehabt, in Deutschland zumindest. Wir haben mehrfach in der letzten Dekade Probleme gehabt mit Spätfrösten, also Frösten im Frühjahr. Denn es bleibt auch so, dass wir weiter Winter haben und überraschende Kaltlufteinbrüche noch relativ spät erfolgen, obwohl der Frühling immer früher beginnt und deswegen der Austrieb der Pflanzen verfrüht ist. Sie sind also noch empfindlicher, als sie das früher waren gegen diese Frosteinbrüche. Ja, ich glaube, das ist die Hauptmessage. Klimawandel heißt nicht, es wird jetzt kontinuierlich jedes Jahr wärmer, sondern es bedeutet, wir müssen mit mehr Extremen rechnen. In der Tendenz wird es aber vor allen Dingen eines, nämlich wärmer und in der Folge wahrscheinlich auch trockener. Denn das hat sich auch gezeigt. Die Frage, wie viel es an Niederschlag gibt, ist nicht die einzig entscheidende über Dürren, sondern die zweite Frage ist, wie viel Verdunstung stattfindet. Und das ist bei Hitze eben mehr als bei kühleren Temperaturen. Aber dieser Sommer war ja auch vom Niederschlag her für die meisten Regionen katastrophal trocken. Also auch damit muss man rechnen.
Und diese Trockenheit, diese Dürre, die wir da in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, hat die den Boden, wir reden jetzt mal hier nur über Deutschland, hat die den Boden dauerhaft geschädigt oder kann der sich davon relativ schnell wieder erholen?
Der Boden erholt sich. Die Grundwasservorräte, und die sanken in den letzten Jahren, wenn man das im Schnitt sieht, ab in Deutschland. Das ist für uns nicht ganz gewöhnlich, denn normalerweise haben wir relativ stabile Grundwasserzustände. Und wir haben auch nach wie vor Grundwasser. Und wir haben eine Grundwasserneubildung. Aber wir haben in der letzten Dekade Grundwasser verloren. Und seit der Jahrtausendwende haben wir, da gibt es eine Analyse des GRACE-Programms, ein Satellitenprogramm, etwa das Volumen des Bodensees an Wasser in Deutschland verloren. Das ist viel, wenngleich wir ungeheuer viel Wasser im Boden haben. Also da müssen wir mit Acht geben, dass es uns nicht geht wie Ländern wie Indien oder Kalifornien, wo man über Jahrzehnte diese Zustände hatte und nichts unternommen hat. Und dann ist der Grundwasserspiegel teilweise um 100 Meter abgesackt. Dann hat man natürlich ein echtes und anhaltendes und nicht wieder gut zu machendes Problem. Insofern sind wir sind in einer guten Lage, wir sind in einer privilegierten Lage, aber wir haben allen Grund, vorsichtig zu sein, damit es nicht schlimmer wird, was diese Dürre angeht. Der Boden ist, wenn er jetzt sehr lange sehr trocken war, bildet der so eine Art Wachsschicht an der Oberfläche aus abgestorbenem Pflanzenmaterial, was tatsächlich bei den ersten Regenfällen, die jetzt irgendwann kommen werden oder gekommen sind jetzt in manchen Regionen Deutschlands, dazu führt, dass sehr viel Wasser oberflächlich abläuft, weil es einfach gar nicht eindringen kann. Und das ist natürlich auch ein zusätzliches Problem. Wenn das noch lange ansteht und dann plötzlich Regenfälle deutschlandweit kommen, dann müssen wir schlagartig auch mit Hochwasser rechnen.
Das führt mich direkt zu dieser ganz berühmten Frage. Was müssen wir tun? Vielleicht können wir einfach mal bei dem Punkt anfangen, bei dem Wasser. Was müsste geschehen, damit wir in Deutschland nicht noch mehr Grundwasser verlieren?
Wir müssen dafür sorgen, dass möglichst viel Wasser im Boden bleibt. Momentan durch Siedlungen, durch Straßenbau, durch Versiegelung, aber auch durch eine Landwirtschaft, die nicht immer optimal angepasst ist, erreichen wir, dass sehr viel Wasser oberflächlich abläuft. Und wir müssen mehr Wasser in den Boden reinschaffen.
Das könnte, kann man in der könnte es vielleicht eine Lösung sein, verzeihen Sie, wenn ich Sie hier unterbreche, Herr Eckert, könnte es auch eine Lösung sein, Wasser irgendwo zu speichern, aufzufangen?
Das kann man durchaus auch in Erwägung ziehen, vor allen Dingen um Flüsse möglicherweise regulieren zu können. Aber wir haben in Deutschland noch keine Staustufen. Spanien ist voll davon. Und da kann man ja sehen, dass das unter bestimmten Klimabedingungen notwendig ist, solche Reservoirs anzulegen. Ja, das kann eine Lösung sein. Im Herbst, im Winter, will die Bundesregierung einen Grundwasserplan vorstellen. Und da sollte das ein Thema unter anderem sein.
Aber jetzt habe ich Sie leider unterbrochen. Sie wollten gerade sagen, Wasser soll nicht mehr ungehindert einfach über Straßen und über versiegelte Flächen einfach so abfließen.
Ja, das ist vielleicht wirklich das Allerwichtigste, damit wir diese Vorräte aufgestockt kriegen. Wir haben ja nach wie vor eine Zersiedlung und nach wie vor werden täglich viele Fußballfelder neu betoniert sozusagen deutschlandweit. Und das ist etwas, wo man gegensteuern muss. Es gibt ja das Stichwort von der Schwammstadt. Wir haben Versuche gehabt in vielen Neubaugebieten mit Versickerungsgräben. Interessanterweise ist das, weil es nicht ganz einfach ist, das ist so eingestellt worden, eingeschlafen. Ich kenne überhaupt keine Versuche dieser Art mehr. Wir müssen das möglicherweise einfach wieder aufnehmen.
Gut, jetzt haben wir über Grundwasser gesprochen. Ganz wichtiges Thema, auch wenn man darüber spricht, was sich ändern müsste in Zeiten des Klimawandels. Was schlagen Sie vor beim Bauen, bei Gebäuden? Wie sollten wir die anpassen an Jahre, in denen es möglicherweise sehr, sehr heiß wird?
Wir beobachten ja jetzt schon, dass die Nachfrage nach Kühlleistung dramatisch ansteigt in Deutschland. Das führt auch zu verstärkter Stromnachfrage im Sommer. Man kann natürlich, das weiß im Grunde ja jeder Architekt, auch konstruktiv kühlen, also durch Überhänge, Überstände, durch Lamellen, durch allerlei Verfahren, mit denen man die Sonne möglichst vom Haus und abhält oder davon abhält, durch die Fenster ins Haus einzudringen, wenn sie im Sommer sehr hoch steht. Also das sind Dinge. Man kann Gebäude hell streichen, man kann Gebäude vor allen Dingen mit Dachbegrünung versehen. Das ist eine sehr probate Methode, um auch mehr Grün und damit mehr Kühlleistung in die Stadt reinzukriegen. Und wenn wir über Wärmepumpen als Heizungen reden, dann können wir auch über Wärmepumpen als Kühlanlagen reden. Denn mindestens in Verbindung mit einer Tiefenbohrung, also einem geothermischen Bohrung, so 100 Meter, was man bei Einfamilienhäusern häufiger schon macht, kann man recht einfach und mit sehr günstigen Energiekosten ein Haus auch aktiv kühlen mit diesem Wasser, was man da hochholt. Also es scheitert selten an den Ideen, es scheitert meistens an der Umsetzung.
Herr Eckert, jetzt haben wir gesprochen über einige Details, über einige möglichen Folgen aus diesen Zahlen, die wir da heute bekommen haben vom Deutschen Wetterdienst. Nur um das noch einmal klarzustellen, Sie würden ganz klar sagen, das, was wir hier jetzt gerade erleben, das ist ein eindeutiges Zeichen für den menschengemachten Klimawandel.
Das einzelne Jahr nie, aber auch der Deutsche Wetterdienst sagt, auch dieses Jahr ist ein erneuter Beleg dafür, dass diese Projektionen, also diese Vorausschauen, die man gemacht hat unter Klimawandelbedingungen, dass die stimmen. Was bedeutet, ja, das hat ursächlich mit dem Klimawandel zu tun, dass wir in den letzten 5 Jahren, ich glaube, oder seit 2015 waren die 5 heißesten Jahre, die man je gemessen hat. Das sind keine Zufälle, solche Häufungen sind statistisch nur erklärbar, wenn man CO2, also die Verbrennung fossiler Rohstoffe und die Gase, die daraus entstehen, in Rechnung stellt. Dann geht die Rechnung auf. Insofern ist das glasklar, so wie der Weltklimarat es in seinem jüngsten Bericht gesagt hat, und nicht zu bestreiten, dass das der menschengemachte Klimawandel ist.
Und würden Sie sagen, ist dieses Warnsignal in der deutschen Politik angekommen?
Ich glaube, die Erkenntnis ist schon länger angekommen, gerade auch bei den Politikern. Die tun sich aber schwer in dem Moment, wo es um Umsetzung geht. Denn da geht nichts von selbst und es ist nicht einfach, die Menschen mitzunehmen. Und viele Wege führen nach Rom. Wir streiten, und das müssen wir wahrscheinlich als Demokratie auch, um die Wege, wie wir Klimaschutz betreiben. Dass wir raus müssen aus den fossilen Energien, das ist evident, das kann man auch wissenschaftlich hinterlegen. Wie wir das machen, wie wir den Pfad finden, welche Optionen wir neben Wind und Sonne, die ganz sicher gesetzt sind, sonst noch haben, das ist Gegenstand auch von Diskussionen. Und da machen sich Interessen bemerkbar. Und das führt zu Debatten. Und deswegen, glaube ich, ist es so schwierig, Wege zu finden. Das reicht von der Art und Weise, wie wir unsere Autos in Zukunft betreiben wollen, bis zur Art und Weise, wie wir bauen oder wie wir die Energie erzeugen. Wir haben lange auf Erdgas aus Russland gesetzt, um die Lücken zu füllen, die Wind und Sonne vielleicht nicht füllen können. das hat sich jetzt gerade geändert.
Die Bilanz des Deutschen Wetterdienstes und die Folgen auch für die deutsche Politik. Wir haben darüber gesprochen mit dem ARD-Klimaexperten Werner Eckert. Herr Eckert, vielen Dank.
Gerne.
Die wackelige Lage im Irak und der deutsche Rekordsommer 2022. Das waren unsere Themen hier im Podcast an diesem 30. August. Meinungen, Ergänzungen, Feedback aller Art gerne an unsere E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de. Morgen ab 17 Uhr sind wir wieder da in der DLF-Audiothek, bei iTunes, Spotify und überall sonst natürlich. Ich bin Tobias Armbruster. Danke und ciao.